Penelope erzählte mir, fuhr Jacinta fort, was an dem Abend geschah, an dem Signora Aldaya die beiden in meinem Zimmer ertappt hatte. Am nächsten Tag bestellte mich die Signora zu sich und fragte mich, was ich von Julian wisse. Ich sagte, nichts, er sei ein guter Junge, ein Freund von Jorge. Ich musste Penelope in ihrem Zimmer einschließen, bis sie ihr erlauben würde, es zu verlassen. Don Ricardo war nach Madrid gefahren und sollte erst am Freitag zurückkommen. Kaum war er da, erzählte ihm die Signora, was vorgefallen war. Ich war dabei. Don Ricardo schoss von seinem Sessel auf und verpasste der Signora eine Ohrfeige, die sie zu Boden warf. Dann schrie er wie ein Wahnsinniger. Puterrot vor Zorn ging er in Penelopes Zimmer hinauf und zerrte sie an den Haaren aus dem Bett. Ich wollte ihn zurückhalten, doch er stieß mich mit Fußtritten weg. Noch in derselben Nacht ließ er den Familienarzt kommen, damit er sie untersuchte. Als der Arzt fertig war, sprach er mit dem Senior. Penelope wurde in ihrem Zimmer eingeschlossen und die Signora sagte, ich solle mein Bündel schnüren. Man ließ mich nicht zu Penelope, nicht einmal, um mich von ihr zu verabschieden. Noch in der Nacht wurde ich hinausgeworfen, ohne dass ich wusste, wohin ich gehen sollte. Nach 18 Jahren ununterbrochenen Dienstes im Haus. 2 Tage später kam ich in einer Pension in der Calle Muntaner Miquel Moliner besuchen und sagte, Julian sei nach Paris gefahren. Ich sollte ihm erzählen, was mit Penelope geschehen war und herausfinden, warum sie nicht zum Bahnhof gekommen sei. Wochenlang ging ich immer wieder zu dem Haus und bat, Penelope besuchen zu dürfen. Doch man ließ mich nicht einmal zum Tor hinein. Später rief Senor Aldaya die Polizei und mit Hilfe seiner Freunde im Rathaus ließ er mich ins Irrenhaus Horta einweisen, indem er anführte, niemand kenne mich und ich sei eine Verrückte, die seiner Familie nachstelle. 2 Jahre war ich wie ein Tier dort eingesperrt. Als ich herauskam, ging ich als erstes zum Haus in der Avenida del Tibidabo, um Penelope zu sehen.
»Und? Haben Sie sie gesehen?«, fragte Fermin.
»Das Haus war verriegelt und zum Verkauf ausgeschrieben. Es lebte keiner mehr dort. Man sagte mir, die Aldayas seien nach Argentinien ausgewandert. Ich habe an die mir angegebene Adresse geschrieben, aber die Briefe sind ungeöffnet zurückgekommen.«
»Was ist aus Penelope geworden? Wissen Sie das?«
Jacinta schüttelte den Kopf und sank in den Stuhl zurück.
»Ich habe sie nie wieder gesehen.«
Sie wimmerte und heulte Rotz und Wasser. Fermin nahm sie in die Arme und wiegte sie.
»Los, Daniel, wir brechen auf. Gehen Sie schon mal vor.«
Während ich mich entfernte, wandte ich mich einen Augenblick um und sah, dass Fermin vor der Greisin niederkniete und sie auf die Stirn küsste. Sie lächelte zahnlos.
»Sagen Sie, Jacinta«, hörte ich ihn sagen, »Sie mögen doch Lutschbonbons, nicht wahr?«
Auf unserem Irrweg zum Ausgang begegneten wir dem echten Vertreter des Bestattungsamtes und 2 affenhaft aussehenden Gehilfen, die mit einem Pinienholzsarg, Schnur und mehreren alten Laken zweifelhafter Anwendung daherkamen. Die 3 verströmten einen unseligen Geruch nach Formol und billigstem Kölnisch Wasser, hatten eine durchscheinende Hautfarbe und zeigten ein lendenlahmes Lächeln. Fermin deutete bloß auf die Zelle, wo der Verstorbene harrte, und segnete das Trio, das mit zustimmendem Nicken antwortete und sich respektvoll bekreuzigte. »Gehet hin in Frieden«, murmelte Fermin und zog mich zum Ausgang, wo uns eine Nonne mit Ölfunzel und vorwurfsvollem Leichenblick verabschiedete. Als wir draußen waren, erschien mir der triste Hohlweg aus Stein und Schatten, der die Calle Moncada war, geradezu als Tal des Glanzes und der Hoffnung. Wir hatten noch keine 10 Schritte getan, als sich 3 geisterhafte Gestalten aus dem Schatten lösten und auf uns zukamen. 2 von ihnen postierten sich hinter uns, so nahe, dass ich ihren Atem im Nacken spüren konnte. Der dritte, kleiner, aber unendlich viel unheimlicher, verstellte uns den Weg. Er trug den gleichen Mantel und sein öliges Grinsen schien ihm vor Vergnügen aus dem Mundwinkel zu quellen.
»Na da schau her. Wen haben wir denn da?«
»Das ist doch mein alter Freund, der Mann mit den 1000 Gesichtern«, sagte Inspektor Fumero. Angesichts dieser Erscheinung gerann Fermins Geschwätzigkeit zu einem erstickten Ächzen. Inzwischen hatten uns die beiden Kerle schon am Nacken und am rechten Handgelenk gepackt, um uns jederzeit beim geringsten Anzeichen einer Bewegung den Arm umdrehen zu können.
»Deinem überraschten Gesicht sehe ich an, dass du gedacht hast, ich hätte deine Spur längst verloren, was? Du hast doch wohl nicht angenommen, ein Stück dürre Scheiße wie du kommt zu mir nichts, dir nichts aus der Gosse raus und kann als ehrbarer Bürger auftreten, oder? Na komm, sei ein guter Junge und erzähl dem lieben Inspektor Fumero ehrlich, was ihr verdammt nochmal hier treibt, du und dein Freund. Sei ein bisschen hilfsbereit zum Teufel. So ersparst du es mir, diesem verwöhnten Bürschchen da, dass du dir als Mäzen angelacht hast, dein neues Gesicht zu verpassen. Wenn sie ihm auch nur ein Härchen krümmen, dann schwöre ich ihnen, dass...
Du jagst mir ja richtig Angst ein, ehrlich, da habe ich mir noch glatt in die Hosen gemacht.
Fermin schluckte und schien allen Mut zusammenzukratzen, der ihm noch nicht aus den Poren geströmt war. Etwa in das Matrosenhöschen, das ihnen ihre ehrwürdige Frau Mutter angezogen hat? Wäre zu schade, wo man mir doch erzählt hat, dass ihnen das hübsche Modell so fabelhaft gestanden hat. Der erste Faustschlag genügte, um den schmächtigen Fermin zu Boden zu werfen. Er lag noch zusammengestaucht in der Pfütze, als Fumero ihm Fußtritte in Magen, Nieren und Gesicht zu verpassen begann. Vom fünften an zählte ich nicht mehr weiter. Fermin ging die Luft aus und einen Augenblick später konnte er keinen Finger mehr rühren, um sich vor den Schlägen zu schützen. Die beiden Polizisten hielten mich mit eiserner Hand fest und lachten aus Höflichkeit oder Verpflichtung.
»Halt du dich da raus«, flüsterte mir der eine zu. »Ich habe keine Lust, dir den Arm zu brechen.«
Ich versuchte, mich vergeblich aus ihrem Griff zu lösen, und bei diesem Gerangel erhaschte ich einen Blick auf sein Gesicht. Ich erkannte ihn sogleich. Es war der Mann mit dem Mantel und der Zeitung aus der Kneipe an der Plaza de Sarriá vor einigen Tagen, derselbe, der uns im Bus gefolgt war und über Fermins Witze gelacht hatte. Ich schaute zu, wie Inspektor Fumero unter dem Licht einer Straßenlampe Fermin mit Fußtritten fertig machte. Die ganze Zeit über brachte ich den Mund nicht auf. Ich erinnere mich an das dumpfe Geräusch, mit dem die Schläge erbarmungslos auf meinen Freund prasselten. Ich konnte nicht anders, als mich zitternd und feige Tränen vergießend in den willkommenen Griff des Polizisten zu flüchten. Als Fumero es satt hatte, ein totes Gewicht zu malträtieren, knöpfte er den Mantel auf, öffnete den Hosenschlitz und urinierte auf Fermin.